gut, wir machen weiter im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 27. Wir sind unterwegs in den Gaben des Heiligen Geistes, beziehungsweise das Generalthema ist der Heilige Geist. Wir sind ja mitten in der EM. Letzte Woche hat der italienische Nationalspieler Angelo Ogbonna letzte Woche gesagt, die größte Stärke unserer Gruppe ist die Gruppe. Dass jeder von uns zeigen will, welche Qualität er hat. Dass jeder von uns seinen Beitrag leisten will. Das ist cool, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt für die Italiener. Da will ja jeder ein Tor schießen. Die treffen es nur nicht so. Aber ich glaube, das ist ein gutes Konzept für eine Mannschaft. Jürgen hat letzte Woche bereits über den Leib gesprochen. Also Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper, wo verschiedene Funktionen da sind. Und wir haben letztes Mal den Vergleich gesehen auch zu einem Mannschaftssport. Und eigentlich ist auch eine Gemeinde oder eine Kirche, eine Zusammenkunft von Menschen, die Gott kennen, sind ausgestattet mit einem Gabenpotenzial. Darüber wollen wir auch heute reden. Und da hat jeder eine andere Funktion. Es gibt also verschiedene Positionen. Ja, im Fußball gibt es Verteidiger und Stürmer und der Keeper, der Tormann und der Trainer. Sogar die Zuschauer, die Fans haben ihre Funktion. Und auch in der Gemeinde soll das halt eben auch so sein. Und dann hat aber auch jeder Christ seine bestimmte Position, die er halt eben auch innehaben soll oder ist Teil am Leib. Aber nicht jeder hat die gleiche Position, ja. Nicht jeder kann Stürmer sein. Das haben wir letzte Woche gehört. Wenn Kinder Fußball spielen und stürzen alle auf den Ball drauf. Jeder hat unterschiedliche Positionen und Funktionen. Und von den einen gibt es auch mehr und von den anderen gibt es weniger. Und keine Position ist schlechter oder besser, das ist auch wichtig. Auch wenn gewisse Positionen, wie gestern Abend zum Beispiel bei den Österreichern, da schillert dann der Tormann so richtig raus, ja, was er eine Wahnsinnsleistung gebracht hat. Aber dennoch sind alle anderen wichtig und haben eine Funktion. Und so ist es genau auch in der Gemeinde. Und wir schauen uns jetzt heute mal die geistlichen Gaben an. Der Heilige Geist ist ja die dritte Person der Gottheit. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, sozusagen Christus in uns. Und jeder Mensch, der Gott, der an Jesus glaubt, der Christus in sich hat, ist ausgestattet mit Gaben. Die sind entweder latent in uns drin und noch nicht zum Ausdruck gebracht oder sie werden ausgeübt. Und wir schauen uns heute mal verschiedene Gaben an. Die meisten sind euch auch geläufig, da habt ihr schon von gehört. Andere sind vielleicht relativ neu und vielleicht kann der ein oder andere sich da auch schon ein bisschen reinfinden. Ich wiederhole nochmal, am Anfang des Kapitels, da hatten wir drei Schlüsselverse gelesen. Da heißt es nämlich im Kapitel 12, Vers 4, zum einen, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, die schauen wir uns heute Morgen an. Dann heißt es in einem Vers weiter, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr. Also Paulus unterscheidet hier und wir wollen da auch unterscheiden, die gucken wir uns heute auch an. Und dann drittens gibt es Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Da haben wir vor drei Wochen geschaut. Wer war vor drei Wochen da und hat das gesehen, diesen Text gehört? Okay, nicht alle. Hausaufgabe, bitte hört euch die Predigt an. Da gehe ich nämlich jetzt nicht mehr drauf ein. Das sind richtige Hammersachen. Die hat Gott uns zur Verfügung gestellt durch seinen Heiligen Geist. Das kann jeder, ich sage es nicht anzapfen, aber das steht jedem sozusagen zur Verfügung auf seinem Weg als Christ. Dazu musst du keine Theologie studieren oder sonst irgendwas machen, sondern das sind Wirkungen, die möchte Gott uns schenken in den Situationen, wo wir drin stehen. Heute aber schauen wir uns das Ende des Kapitels. Ich habe hier schon die falschen Verse genommen. Diese Verse sind Vers 8 und 10. Die habe ich nicht aus der Folie gehabt. Okay? Was ich gerade gesagt habe, die Wirkungen. Nämlich das ist der Text, den wir uns heute anschauen. 1. Korinther Kapitel 12, ab Vers 27. Da steht, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Okay, haben wir drüber geredet letzte Woche, ausführlich. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistung, Leitungen, Arten von Sprache. Wir haben hier meines Erachtens nach eine willkürliche Aufzählung von Gaben, Diensten und Wirkungen ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Paulus zählt einfach mal ein paar Sachen auf von dieser ganzen Vielfalt der Gaben, Wirkungen und Dienste. Und wir schauen uns aber hier jetzt sortiert ein paar Dinge an. Und zwar heißt es ja hier am Anfang im Vers 28, sind aufgezählt Apostel, Propheten und Lehrer, okay? Und es gibt an einer Stelle in der Bibel eine Aufzählung der kompletten Liste. Wer weiß zufällig, wo das ist? Die Bibelkenner unter uns? Okay, Epheser 4 habe ich gehört, stimmt? Epheser 4, da heißt es in Vers 11 und 12, und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das sind Ämter, um die Gemeinde anzuleiten, um Christen anzuleiten. Das sind zum Teil Dinge, die sind relativ groß ausgestellt. Fangen wir mal an mit den Aposteln. Das sieht man. Nun, in der heutigen Zeit nennt man die Leute nicht unbedingt Apostel. Es gibt Kirchen, da hat man diese Namen vergeben, die Ämter vergeben, Apostel. Wir denken natürlich bei den Aposteln an die 12 Apostel. Aber es gibt auch heute den Apostel. Meiner Erfahrung nach sind es Leute, die sich diesen Titel nicht geben, aber es sind Menschen, die in einem gewissen Einfluss leben. Und das schauen wir uns halt eben mal an, ja, bei den Aposteln. Apostel sind meines Erachtens nach Menschen, die ganze Werke führen, die Bewegungen initiieren, führen und die Einfluss haben, nicht nur auf ein paar Christen, nicht nur auf eine Gemeinde, sondern übergemeindlich. Das können wir sehr gut bei Paulus auch sehen. Also ich würde jetzt mal spontan nennen, der Gründer der Calvary Chapel Bewegung, Pastor Chuck Smith. Ein ganz einfacher Mensch, niemand, der sich irgendwas auf die Fahne geschrieben hat, aber den Gott gebraucht hat in einer Art und Weise, dass daraus eine ganze Jugendbewegung umgekehrt ist. Das hat eine Erweckung ausgelöst. Das war ja damals die Zeit der Hippie-Bewegung, wo viele junge Menschen auf den Holzweg gekommen sind. Und dort hat Chuck Smith, Gott hat ihm das aufs Herz gelegt und dadurch ist nicht nur eine Gemeinde reformiert worden, sondern es sind viele Kirchen, viele Gemeinden entstanden, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Eine ganze Lobpreis- und Worship-Kultur ist daraus entstanden. Ja, also Calvary Chapel war sozusagen die erste Gemeindebewegung, wo diese Art von Lobpreis- und Anbetungskultur eingeübt wurde, die wir heute haben. Er hat einfach diese simple Idee gehabt, er hat gesagt, diese Leute kamen zum Glauben, die kamen teilweise auch aus der Musikszene, die hatten dann ihre E-Gitarren gehabt und so weiter und haben gesagt, was machen wir jetzt mit dem Ding, verbrennen oder was? Und Chuck Smith hat gesagt, setz das doch ein. Und dann haben sie Lieder komponiert und haben angefangen, diese Instrumente einzusetzen. Das war revolutionär gewesen. Und dadurch hat sich etwas ausgedehnt. Daraus sind über 2000 Gemeinden entstanden. Daraus ist zum Beispiel die Vineyard-Bewegung entstanden und. Sowas ist etwas Apostolisches, versteht ihr? Und ich glaube auch, das sind immer auch Menschen, die stehen nicht irgendwo am Podest. Also es ist so als ein Beispiel mal. Dann haben wir den Propheten oder die Propheten aufgezählt. Das ist ein Amt, wo erfahrene Christen in besonderer Weise benutzt werden, der Gemeinde Botschaften von Gott weiterzugeben. Auch hier glaube ich nicht so sehr, dass das Leute sind, ja, wir begrüßen heute Morgen den Prophet Hubertus Meyer, der predigt heute. Sondern ich glaube auch, dass das wiederum ein Amt ist, wo Leute sich den Titel nicht geben, sondern das sind wiederum Leute, die in die Zeit reinsprechen. Und Achtung, das sind Leute, die nicht nur tolle und bequeme Sachen sagen. Heute hört man oft prophetische Rede und das muss immer was Gutes sein. Oh, Gott wird dich segnen und es ist alles so wunderbar und jetzt passiert hier die große Erweckung. Sondern Propheten waren immer auch Leute, die haben auch Dinge angesprochen, die unbequem waren. Mir fällt in der Musikszene natürlich wieder mein Freund und Vorbild Keith Green ein. Das heißt Vorbild, ich bin kein Musiker. Aber Keith Green war so einer gewesen. Jung, 28 Jahre. Er macht ein Konzert, er steht vorne und er merkt, Gott gibt ihm eine Botschaft und er bricht das Konzert ab und predigt nur noch. Die Leute waren natürlich nicht so begeistert, ja. Wollten eigentlich ein Konzert hören und kein Predigt. Und Gott hat ihn in einer unwahrscheinlichen Weise gebraucht, prophetisch. Ihr müsst mal euch mal diese Lieder anhören und mal was Gescheites in eurem Auto mal hören, ja. Und das mal auf euch wirken lassen. Dann haben wir den Evangelisten. Auch hier, glaube ich, hiermit ist ein Dienst, das ist auch eine Gabe, die Gabe des Evangelisten. Aber bei dem Dienst des Evangelisten geht es auch wieder über das Übergemeindliche. Ich würde jetzt mal hier spontan auch einen Ulrich Pazani sehen, ja, der inspiriert ist, den Gott benutzt hat über Jahrzehnte, um Gottes Reich zu bauen. Oder George Werber, auf den werde ich gleich noch mal kurz eingehen, der eine totale Leidenschaft gehabt hat, um Menschen für Jesus zu gewinnen und eines der größten Missionswerke daraus entstanden ist. Lauren Cunningham und. Und dann haben wir am Schluss hier in der Aufzählung den Hirten und den Lehrer. Das kann man getrennt sehen, kann man aber auch zusammen sehen. Wir glauben, Hirte und Lehrer, das ist wieder eher was Überschaubares. In der Calvary Chapel sieht man hier eine Gabenkombination mit Hirten und Lehrer, bezeichnet im Grunde genommen den Pastor. Also im Hirtensinn, der halt eben auf seine Herde achtet, auf seine Herde schaut, praktisch. In Gesprächen, in Leitung, in Führung und in der Lehre halt eben auch belehrt, lehrt. Und das ist so dieser Mix, wie wir uns das von Gott her geführt, wie wir uns da geführt wussten, das so einzuordnen. Und ich glaube auch diese Gabe oder dieser Dienst, der ist häufiger vertreten, auch hier in Stuttgart. Aber Achtung, nicht jeder Hirte, nicht jeder Pastor hat das geistliche Amt. Heute kann man das ja auch als Beruf lernen. Ja? Es ist tragisch eigentlich, dass ja, man geht einfach auf eine Schule, kriegt nachher sein Stempel, sein Diplom und wird dann irgendwo in eine Kirche oder in eine Gemeinde geschickt. Aber das macht halt noch keinen Hirten oder keinen Lehrer aus. Das ist übrigens bei den ganzen Gaben. Das kann man manchmal auch vermixen mit natürlichen Gaben. Oder es ist überhaupt keine Gabe. Man wird einfach reingestopft in irgendwas. Das vielleicht einfach mal so als einen kleinen Überblick für diese Dienste. Und dann schauen wir uns noch die permanenten geistlichen Gaben an. Da zählt Paulus auf Wunderkräfte, Vers 28, zweiter Teil. Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen und Arten von Sprache. Auch hier wieder, es ist schwierig, hier eine Trennungslinie zu ziehen zwischen Gaben, Wirkungen und Wirkung des Heiligen Geistes. Das macht aber nichts. Alle Auslegung bleibt Stückwerk. Und ich glaube, wenn Paulus hier Heilungen nennt als Gabe, kann das eine Gabe sein, aber wir haben sehr wohl auch gesehen, dass es eine Wirkung ist. Also der Übergang ist da oft auch fließend. Wir werden uns ja diese Sprachenrede, werden wir uns noch anschauen in 2 Wochen, in 3 Wochen. Speziell auf Heilung sind wir eingegangen und dort ist noch genannt Hilfeleistungen und Leitung. Wunder sind wir auch vor 3 Wochen eingegangen. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt auch mal die Gabenliste anschauen. Es gibt nämlich eine Liste von Gaben, die finden wir in Römer 12. Schlagt mal bitte auf. Römer 12, Vers 6. Da schreibt Paulus, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, also er benutzt hier bewusst auch dieses Wort Charisma, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie auch gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung oder der Mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also nochmal, mit der Bekehrung hast du mindestens eine dieser Gaben bekommen? Latent oder du übst sie vielleicht auch schon aus? Oder vielleicht zeigt Gott dir hier auch irgendwas jetzt heute Morgen im Gottesdienst? Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Also wir haben als erstes hier genannt die Weissagung. Da steht das griechische Wort Prophetia. Wir hören also auch hier wieder, es spielt Prophetie mit rein. Das ist übrigens eine Gabe, die sowohl als Wirkung, als Dienst, als auch als Gabe da ist. Das sind Christen, die Gott in einer besonderen Weise gebraucht, sein Reden in einer bestimmten Situation weiterzugeben. Ich stelle fest, dass diese Gabe noch zu wenig praktiziert wird bei uns. Und ich glaube, Gott möchte es noch mehr tun. Viel zu wenig. Woran mag das liegen? Das liegt daran, dass diese Gabe latent hier bei Leuten ist, die sie nicht ausüben. Vielleicht aus Angst, vielleicht auch, weil sie einfach Gott da nicht so richtig ranlassen. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, wir hatten letzte Woche einen Gebets- und Lobpreisabend, wir werden das jetzt in regelmäßigen Abständen haben, eine Möglichkeit zu haben, wo du diese Gabe ausüben kannst oder wo sie ausgeübt wird. Es ist ganz wichtig, du bist besonders in einer Anbetungssituation, dafür ist auch eine Anbetungszeit da. In der Anbetungszeit beten wir an, wir haben auch stille Zeiten dazwischen, dass man innerlich beten kann und es kann sein, Gott gibt dir in der jeweiligen Situation einen Eindruck, einen Vers oder irgendwas und dann kommt jemand und gibt das weiter. Das ist natürlich auch ganz cool, wenn man bei so Events mit dabei ist, dass da halt eben Leute etwas weitergeben und du merkst, das ist ja für mich. Versteht ihr? Ja oder nein? Gut. Das sind Dinge, die wirken erstmal übernatürlich und du sagst, ich bin doch kein Prophet. Aber Gott will dich vielleicht in der Weise gebrauchen, wie du das gar nicht erahnt hast. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich wollte auch nie Pastor werden. Aber Gott hat verschiedene Wege gefunden, aber nicht nur einfach gefunden, sondern sag da gleich nochmal was zu. Ich musste auch bereit dazu sein. Für Gottes Weg, für Gottes Wege. Dann haben wir als nächstes hier das Dienen. Diakonia. Du sagst, ich bin kein Diakon. Und dienen liegt mir auch nicht. Auch das habe ich immer gesagt. Wir mussten damals in der Schule, in der Ausbildung eine Gabe uns aussuchen, die wir behandeln und dann vortragen. Dienen hätte ich als allerletztes genommen. Boah, sowas will ich nicht. Leitung, das ist schon besser. Wusste aber damals nicht, dass Gott mir eigentlich diese Gabe gegeben hat, des Dienens. Das ist übrigens interessant. Viele Leute, die Gabe der Leitung haben, haben auch die Gabe des Dienens. Das hilft nämlich. Das ist nämlich oftmals auch, wird das Ding auf den Kopf gestellt. Die Gabe des Dienens ist meiner Erfahrung nach, und da sprechen auch Statistiken, ich weiß, Statistiken, die sagen nicht immer die Wahrheit, aber viele sagen, dass diese Gabe des Dienens am meisten verbreitet ist in der Gemeinde. Und das ist eine extrem wichtige Gabe. Leute mit diesen Gaben können extrem viel bewegen. Gabenträger erkennen Handlungsbedarf. Und das ist gut und das ist schlecht. Das ist gut, du erkennst Handlungsbedarf. Das bedeutet, handle. Und wenn du nämlich nicht handelst, dann zwickt es dich schier. Und das kann sehr häufig auch in die Kritik führen, weil du siehst nämlich, dass Dinge nicht so laufen, wie du sie machen würdest. Völlig richtig, völlig normal. Also, wenn du diese Gabe hast und du sitzt auf deinem Hintern und übst sie nicht aus, dann wirst du vielleicht 500 Sachen finden, die nicht richtig laufen in der Gemeinde. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich sitze da und muss mich echt jetzt konzentrieren. Jetzt ist Gottesdienst, konzentriere dich. Und ich sehe 300 Sachen. Moment, hier stimmt was nicht, dort stimmt was nicht. Da. Letzte Woche hat eine für mich gebetet. So, die hat den Eindruck gehabt, sie sollte für mich beten, dass ich blind werde. Denke ich, was soll das jetzt? Und dann hat sie weiter gebetet, dass ich blind werde für die Dinge, die mich nicht betreffen. Da dachte ich, oh, das ist ein gutes Gebet. Das hat noch nicht so ganz gewirkt, aber ein Appell. Es ist so eine wunderbare Gabe. Dienen heißt nicht, ich muss jetzt Klos putzen oder so. Vielleicht auch. Aber dienen heißt, Gott möchte dich gebrauchen in der Gemeinde, um Dinge zu bewegen. Auch hier liegt noch vieles brach, aber es wird auch vieles ausgeübt. Wir wählen hier nicht den Mitarbeiter des Monats, weil wir haben so viele Mitarbeiter des Monats. Wir haben so viele tolle Mitarbeiter. Ich sage es dir immer wieder, ihr müsst mal morgens früh um 9 Uhr hier reinkommen. Einfach reinkommen, setzt euch dahin, niemand spricht euch an, niemand fragt euch, macht irgendwas. Beobachtet einfach mal. Das sind über 30, 40 Leute am Wuseln, am Aufbauen, am Machen. Und ich finde das richtig gewaltig. Das sind einige, die sind schon seit 8 Jahren fast jeden Sonntag hier. Könnten ausschlafen, wenigstens einmal in der Woche. Und stehen hier auf der Matte und machen das. Ich finde das klasse. Aber nicht nur das, sondern es geht natürlich auch darüber hinaus noch weiter. Wir haben dann die Gabe der Lehre. Die Gabe der Lehre. Wir haben viele Leute hier mit einer natürlichen Lehrgabe. Ja? Ich habe es schon mal gesagt, ich habe keine natürliche Lehrgabe. Ich muss immer beten, Heiliger Geist, erfülle mich, wenn ich hier vorne hingehe. Weil, ey, das ist so wie der Zaubertrank bei Asterix, ja. Wenn ich ohne den Zaubertrank hier vorne hinkomme, dann passiert nichts. Und ich bin auch nicht als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen, dass es automatisch läuft, sondern ich muss immer sagen, Gott, hilf mir, gib mir das. Aber auch hier, ich möchte euch hier auch einladen. Wir wollen jetzt mal in der Zukunft loslegen und wollen mal so ein Team bilden, so alle Leute, die da ein Anliegen für haben, für Lehre, und wollen hier mal was bewegen, so ein Lehrteam zu gründen und da mal potenziell zu schauen, wie können wir das vorwärts bringen. Das kann Hauskreisleiter betreffen, aber auch Leute, wenn du das am Herzen hast. Wenn du denkst, Mensch, da möchte ich mal schauen, da möchte ich mal vorwärts gehen. Ich gehe einfach mal weiter. Da gibt es die Ermahnung und die Ermutigung. Wer hat die Gabe der Ermahnung hier? Meldet sich natürlich niemand. Wer hat die Gabe der Ermutigung? Gut, obwohl es das gleiche Wort ist, ja. Paraklesis heißt sowohl Ermahnung als auch Ermutigung. Das ist im weitesten Sinne Seelsorge. Menschen, die anderen Menschen helfen. Der Heilige Geist gebraucht dich, um anderen Trost, Ermahnung und Ermutigung in solch einer Weise weiterzugeben, dass diese die Möglichkeit zur Hilfe haben. Ich sage die Möglichkeit, weil die Hilfe, die muss man auch in Anspruch nehmen. Also wenn du jemand etwas weitergibst und er sagt, das ist der größte Mist, was du mir hier erzählt hast, dann lass dich nicht entmutigen. Das bedeutet nicht automatisch, dass du nicht diese Gabe hast, sondern vielleicht, dass das, was Gott dir dem anderen weitergegeben hast, einfach auf taube Ohren stößt. Auch hier, das betrifft sicherlich auch mit unser Seelsorgeteam, aber das betrifft dich auch, wenn du überhaupt in keinem Team drin bist. Deswegen sind wir Gemeinde, wo wir uns einander helfen und einander stärken. Dann haben wir noch das Mitteilen und Geben. Du sagst, preis den Herrn, die Gabe habe ich nicht, deswegen muss ich auch nichts geben. Nun, jeder soll geben. Das ist so generell, sagt Gott, schreibt Paulus, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und ist davon die Rede, dass wir den Zehnten geben, auch an Geld, dass wir Zeit investieren. Aber hier bei dem Gabenträger des Gebens geht es um Leute, die immer nach Möglichkeiten suchen, Dinge mit anderen zu teilen. Das bedeutet das Leben, das Haus vielleicht, die Zeit, das Geld. Und da gibt es auch in unserem Land fantastische Beispiele. Das kann im ganz Kleinen sein, das kann aber auch im ganz Großen sein. Denken wir an Friedhelm Loh zum Beispiel, den ich auch schon mal persönlich getroffen habe. Der Loh-Gruppe, ja, einer der erfolgreichsten Unternehmer in ganz Deutschland. Was dieser Mann bewegt mit dieser Gabe des Gebens, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und hat die Möglichkeiten zu bewegen. Das im ganz Großen, das kann aber auch im ganz Kleinen sein. Ich war eben richtig ermutigt, das zu hören. Da ist eine Familie, die sagen zu einem Flüchtling, komm zu uns. Das kann einfach Nächstenliebe sein, kann aber auch sein, dass Gott ihnen das ganz speziell aufs Herz gelegt hat. Und dann haben wir noch eine vorletzte Gabe, das Leiden. Ein Leider ist jemand, der andere mitreißen, gewinnen und anleiten kann. Geistlichen Leidern folgt man gerne. Wir haben auch hier viele Leiter. Wir haben viele Leiter und Co-Leiter. Wir haben an die 100 Leiter und Co-Leiter. Das heißt nicht unbedingt, dass bei uns jeder Leiter und Co-Leiter die Gabe des Leitens hat. Es kann auch einfach sein, du sagst, ich bin einfach bereit. Da war sonst niemand da und deswegen mache ich das. Und das ist gut. Aber das muss nicht heißen, dass du die Gabe des Leitens hast. Aber auch hier, sich danach auszustrecken und zu erleben, wie Gott dich vielleicht in diesem Prozess gebraucht, dich in dieser Gabe freisetzt oder dir vielleicht eine andere Gabe zeigt und Gott dir einfach hilft, in den Dingen das zu tun, was du gerade machst. Und zum Schluss noch die Barmherzigkeit. Das ist praktische Hilfe und Beistand für andere, die sich in körperlicher, seelischer oder geistlicher Not befinden. Ich sehe, dass diese Gabe aufgrund der steigenden Not eine Renaissance erlebt. Diese Gabe war lange Jahre völlig vernachlässigt in der Gemeinde. Und ich finde das richtig stark. Deswegen bin ich auch nicht undankbar über die Situation, die wir gerade in unserem Land haben. Das setzt was frei. Und wie passend ist das für das, was wir eben gehört haben, hier von dem Beginnteam. Und das Team ist schon recht groß, aber man braucht immer mehr Leute. Ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die soziale Not in unserem Land immer schwieriger wird und es auch bald kein Geld mehr da sein wird. Und es waren immer die Christen, die den Unterschied gemacht haben. Und hier, glaube ich auch, hat Gott eine Menge an Leuten diese Gabe aufs Herz gegeben. Auch die muss erstmal freigeschaufelt werden. Und vielleicht wäre es für dich eine gute Möglichkeit, dich bei Beginn mal anzumelden, einfach mal dabei zu sein. Und vielleicht geht dein Herz so richtig auf. Übrigens ist ein Indiz für die Gabe, dass du einen langen Atem hast. Ja? Also es gibt auch Leute, die sagen, ach, ich mache mal da mit und komme einmal im Monat. Aber wenn du diese Gabe hast, dann wird Gott eine Leidenschaft in dir entzünden, dass du merkst, wow, das ist das Ding. Und deshalb dranbleiben. So, wir haben jetzt eine lange Liste von Gaben angeschaut. Zeit ist natürlich begrenzt, deswegen können wir da auch nicht wahnsinnig intensiv drauf eingehen. Vielleicht in den Hauskreisen, rede darüber, beweg das, schlag da mal nach, was da noch zu geschrieben ist in der Bibel oder sonst wo. Tauscht darüber aus und was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Die letzten Verse finde ich sehr spannend von unserem Text. Da heißt es im Vers 29, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengabe der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Die Antworten auf diese Fragen, die Paulus stellt, sind natürlich rhetorischer Art. Ja? Er beantwortet natürlich die Fragen mit Nein. Das ist allein schon, gibt uns ein bisschen eine Balance, ja, dass du jetzt denkst, ich bin das nicht und bin das nicht und bin das nicht. Paulus sagt hier, im Grunde genommen, haben alle geistliche Dienste in der Gemeinde? Nein. Haben alle Zugriff auf alle permanenten Gaben, die wir uns eben angeschaut haben? Nein. Können alle die geistlichen Wirkungen nehmen, wie sie wollen, wie eine Schublade? Nein. Denn wir haben in Vers 11 gelesen, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Es bleibt also bei diesen ganzen Gabengeschichten Gottes Souveränität. Okay? Also was heißt das jetzt? Oh, Gott sei Dank, ich kann mich zurücklehnen. Wenn Gott will, dass ich was mache, dann wird er mir das schon irgendwie übernatürlich zeigen. Nein, das heißt es halt eben nicht. Und ich glaube, dass deshalb der nachfolgende Vers dort steht. Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Eifert oder strebt nach den größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Meine Frage an euch, was sind die größeren Gaben? Ganz ehrlich, das ist ein Zankapfel unter Theologen. Oh, ich habe da Kommentare gewälzt. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes. 1000 verschiedene Sachen. Tatsache ist, Paulus sagt in Kapitel 14, Vers 5, wer weissagt bzw. lehrt, ist größer als der, der in Sprachen redet. Warum sagt er das? Ich glaube, weil das Gaben sind, wie zum Beispiel die Lehre oder diese ganzen Dienste, von denen wir eben gesprochen haben, das sind Gaben oder Dienste, die für die Gemeinde da sind, die uns zur Erbauung dienen. Also das heißt, der in Sprachen redet, betet in der Regel für sich. Der einen Dienst tut, wie auch die Lehre, der steht vorne und erbaut die Gemeinde. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Und jetzt kommt nochmal eine alte Story von früher. Man soll ja immer neue Geschichten erzählen, auch die Geschichte ist wichtig, denn das hat bei mir alles eingeleitet. Ja. Als junger Kerl, ich habe es eben bereits gesagt, habe ich George Werber kennengelernt, den Gründer von OM. Der wird übrigens, glaube ich, jetzt 76 oder so, hat es Facebook gesagt. Und ich sehe diesen Mann, ich war damals 18 Jahre und sehe diesen Mann da vorne stehen und predigen. Und ich war aus dem Häuschen. Ich habe noch nie so jemanden erlebt, der so eine Leidenschaft gehabt hat für Jesus. Das hat mich bewegt. Das hat mich umgetrieben. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe nicht gesagt, oh, ich will auch mal da vor vielen tausend Leuten stehen. Aber ich habe gesagt, Jesus, das möchte ich auch. Ich möchte so ein Mann nach deinem Herzen werden. Mein Christsein war alles andere wie das. Das war gesetzlich, das war nicht rund, da waren so viele Dinge da. Und ich habe gesagt, Gott, das, da möchte ich hin. Und dann hat bei mir ein Streben und ein Eifern angefangen. Das war für mich ein Vorbild. Paulus schreibt dem Timotheus, sei ein Vorbild. Und ich glaube, wenn hier nach dem Streben und Eifern die Rede ist, dann heißt das tatsächlich, strebt danach, eifert danach. Wenn ihr Leute seht, wenn ihr Vorbilder seht, himmelt sie nicht an. Ja, das ist ja heute mit Stars und Sternchen, auch in der christlichen Szene. Da fährt man bis über den großen Teich nach Amerika irgendwo, um irgendeine Worship-Band zu hören oder keine Ahnung, gibt hunderte von Euros aus, um irgendwo ins Konzert zu gehen. Und es geht eigentlich weniger darum, dass man sagt, wow, das nehme ich mit für mein Leben, sondern es geht einfach um ein Anhimmel und das ist es dann. Es geht eigentlich bei dem, was Paulus sagt, meines Erachtens nach um was anderes. Eifert aber um die größeren Gaben. Es heißt, es geht darum, dass wir nach dem eifern, was Gott für uns vorhat. Wir sehen Dinge, wir werden auferbaut durch Menschen, die Gaben und Dienste ausüben. Und ich sage, da möchte ich auch hin. 1. Korinther 14, Vers 1 steht, eifert aber, das wird wiederholt, eifert aber nach, da heißt es zwar nach den geistlichen Gaben, aber da heißt es wieder im Grundtext, eifert aber nach dem Geistlichen. Darum geht's. Wisst ihr, womit das beginnt? Das beginnt damit, dass ein Mensch sich öffnet für die Dimension Gottes. Wenn du jetzt heute Morgen hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Gott, dann ist das das Allererste. Gott möchte dich wachrütteln, auch durch die Predigt, durch die Leute, die hier sitzen, durch Menschen, die dir begegnet sind, die dich vielleicht eingeladen haben. Gott möchte dir einen Wink geben und sagen, dort gibt es etwas, da trachte nach, da eifer nach, da sehn dich nach. Gott möchte dich in ein Eifern hineinbringen, nämlich in ein Eifern nach dem Geistlichen, in ein Eifern nach Gott. Das ist das Allererste. Darum ist Jesus gekommen, um uns das zu öffnen. Es heißt in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Da liegt Befreiung, da liegt Heilung, da liegt Erlösung. Das ist das Allerwichtigste, dass jeder, der hier sitzt, da erstmal loslegt und sagt, das will ich auch. Und es ist für jeden. Es ist für dich, es ist für jeden. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und Gott möchte, dass du den Zugang bekommst durch den persönlichen Glauben und kannst Jesus einladen, kannst sagen, Gott, ich will dich. Und dann geht es weiter, das Eifern, das Streben. Das ist das, was ich eben bereits gesagt habe. Da geht es darum, mehr von Jesus zu haben, mehr von seiner Gegenwart zu haben. Und das geht dann noch weiter. Das Eifern und Streben geht dann auch in diese Gabenschiene rein. Ich habe eben Gaben vorgestellt, dass du nicht irgendwo Halt machst und sagst, nö, das ist nichts für mich. Auch wenn Paulus vielleicht hier wirklich meint, strebt aber nach den höheren Gaben, nach den Gaben, die der Gemeinde zur Erbauung dienen, dann glaube ich, das bedeutet vielleicht für dich ganz was anderes. Du strebst vielleicht nur nach der Gabe der Unterscheidung der Geister, weil das liebst du. Überall das Haar in der Suppe zu finden. Und für dich ist vielleicht eine ganz andere Gabe dran, danach zu streben, nämlich nach seinen übernatürlichen Wirkungen. Vielleicht ist es für dich auch daran, nach der Gabe der Sprachenrede zu sehen, weil du dich immer geweigert hast und zugemacht hast und sagen kannst, bist du offen dafür? Bist du offen für Gottes Werken? Wo sind die Dimensionen? Wo grenzest du Gott ein? Wo sagst du, das ist nichts für mich? Und wir haben eben gesungen, auch wenn der Feind es zum Bösen will. Der Feind, der Gegenspieler Gottes, versucht, dich zu bremsen. Und er weiß ganz genau, wo Gottes Potenzial liegt, was er in dich hineingelegt hat. Und vielleicht ist es genau der Punkt, wo du sagst, nee, ist nichts für mich. Weil da einer ist, der blockiert dich da immer. Da kommt immer wieder die Angst hoch. Und das ist der springende Punkt. Sei offen für Gottes Dimension. Strebe danach, eifere danach. Such Gott von ganzem Herzen. Und dann heißt es hier am Ende dieses Verses, und einen Weg noch weit darüber hinaus will ich dir zeigen. Eifern allein wäre auch zu wenig. Dann komme ich wieder in einen Krampf rein. Eifern nach Gaben oder irgendwas auszuüben, was tun im Dienst, macht mich müde. Sarah und ich machen das hier jetzt schon so seit knapp 23 Jahren. Und menschlich gesehen gab es über 1000 Möglichkeiten aufzugeben. Auch haben wir das schon in dieser Zeit hier und da mal bewegt. Wir könnten eigentlich ein anderes Leben führen. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Ja, warum? Weil man halt eben auch schnell müde wird. Und weil man immer auch in der Gefahr steht, bei dem Eifern zu viel dann wieder in eigener Kraft zu werken und zu eifern. Darum heißt es übrigens auch geistliche Gaben, weil geistliche Gaben kann man nur geistlich machen. Und wenn ich dann wieder zu sehr in mein Doing reinkomme, dann ermüde das. Wenn es heißt, ein Weg darüber hinaus will ich euch zeigen, das könnt ihr dann im Kapitel 13 lesen. Das wird nächste Woche angesprochen. Da geht es um die Liebe. Die Liebe, das Höchste überhaupt. Und wisst ihr, wer die Liebe ist? Jesus. Heute Nacht bin ich aufgewacht und da kam mir plötzlich das Lied in den Sinn, ich bete an die Macht der Liebe. Da kommen manchmal Sachen in den Kopf. Da heißt es, das ist übrigens das Lied, was fast auf jedem Zapfenstreich gespielt wird vom Militär in Deutschland. Wenn der Bundespräsident verabschiedet wird, wird dieses Lied gespielt. Da heißt es, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich wohl geliebet ward. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wow, was für ein Hammerlied, sollte man vielleicht mal einführen. 13 Strophen. Das ist damit gemeint. In all dem Tun, in all dem Eifern, sehne ich mich nach dem von Jesus. Ich möchte mehr von Jesus. Ich möchte es nicht in meiner eigenen Kraft tun. Ich möchte es mit Gottes Kraft tun. Am letzten Tag, und das soll auch der Schlusspunkt heute sein, des Laubhüttenfestes, Sukkot, kam Jesus auf den Platz. Und dieses Sukkot-Fest wurde eine Woche lang gefeiert und dort gab es eine Wasserprozession. Die Priester gingen unten ins Tal, es war weit weg zu der Quelle, die tonernen Krüge haben Wasser geschöpft und haben sie selbst hochgetragen auf den Tempelberg und haben dieses Wasser ausgeschüttet vor dem Tempel, um deutlich zu machen, Gott hat uns versorgt durch die Wüste hindurch. Jeden Tag haben sie das gemacht, bis auf den letzten Tag. Am letzten Tag hat man kein Wasser geschöpft, so heißt es, sondern am letzten Tag wurden Verse vorgelesen aus Jesaja 44, Vers 3. Da heißt es, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Da war eine Sehnsucht da nach mehr von Gott. Endlich aufhören mit dem Krampf. Endlich Jesus erleben, den Messias. Und an diesem letzten Tag kommt Jesus, stellt sich vielleicht da irgendwo auf eine Mülltonnen oder Apfelsinenkiste, keine Ahnung, wie auch immer, und ruft über den Platz, während diese Prozession lief, und es war eine Stille dort, nachdem man diese Verse gelesen hatte, ruft Jesus in Johannes 7. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Sprich, die Fülle des Geistes, das Überfließen oder die Taufe des Heiligen Geistes. So komme er zu und trinke. Und damit möchte ich schließen. Du hast diesen ganzen Gabenkatalog gesehen. Du findest dich in dem einen oder anderen wieder. Und vielleicht bist du müde, vielleicht bist du schon lange auch in der Gemeinde am Ackern, am Machen. Und du bist müde geworden. Dann möchte ich dich einladen, lass dich wieder neu füllen mit seiner Kraft oder wieder neu besinnen. Worum geht es eigentlich? Vielleicht kennst du Gott, Jesus noch gar nicht persönlich. Du hast das noch nicht so erlebt. Es war vielleicht bisher ein Krampf. Dann lade ich dich ein. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir, der du mühselig und beladen seist. Ich will dir Frieden geben. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dich erlösen. Dafür ist er gekommen. Oder du weißt gar nicht so richtig, wo sind denn eigentlich meine Gaben? Du hast den Eindruck, du sitzt jetzt schon seit Jahren rum und es bewegt sich nicht. Dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus, bitte ihn um die Fülle deines Heiligen Geistes, dass er dir das zeigt. Mit der Fülle des Geistes offenbart er dir auch, zeigt er dir auch Dinge. Mach dich vielleicht auch ein Stück weit bereit, rauszutreten und zu sagen, jawohl, ich mache jetzt was, ich gehe jetzt vorwärts. Gott möchte das tun, Gott möchte das bewegen in deinem Leben. Und dafür lasst uns jetzt einfach auch noch beten. Ich bitte euch, dass wir gemeinsam aufstehen. Herr, du weißt, wo jeder hier steht. Es gibt hier Menschen, die haben immer aus eigenen Zisternen getrunken und merken, dieses Wasser ist salzig, das erweckt nur Durst nach mehr. Und du sagst, komm zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier sind andere, die wissen nicht mal, wo ihre Gaben sind. Irgendwo orientierungslos. Und du sagst ihnen das Gleiche. Du lädst jeden Einzelnen ein, an deinen Tisch zu kommen, zu dir zu kommen, sich neu zu beschenken lassen mit deinem Heiligen Geist. Hier stehen Menschen, die empfinden den Dienst, das Leben als Last. Sie haben keine Liebe für die Menschen. Und Herr, das kennen wir alle, wenn wir im Dienst stehen. Und gerade diese Lieblosigkeit, die zeigt mir, dass diese Frucht des Heiligen Geistes wieder nur am Tröpfeln ist, zu wenig da ist und wir brauchen wieder neu deine Fülle. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist ausgießest. Wir brauchen dein Wort, dass du uns durchleuchten kannst. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Du bist die Liebe. Es gibt diesen Weg darüber hinaus. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt hier einfach auch ein neuer Eifer, eine neue Leidenschaft ausgeht, zu sagen, Gott, ich will mich dir öffnen, ich möchte mehr von dir. Vergib mir, wo ich mich zugemacht habe, wo ich mich blockiert habe. Und ich habe den Eindruck, hier sitzen Menschen, die schon seit Jahren eigentlich genau wissen, da ist eine Türe, die haben sie verschlossen. Und hinter der Türe lauert etwas, was Positives, nicht irgendein Gespenst, sondern hinter dieser Türe lauert nicht ein Geist, sondern der Geist Gottes, der etwas Neues in dein Leben hineinbringen möchte. Und er möchte dich einladen, vielleicht gerade jetzt diese Tür aufzuschließen und zu sagen, es tut mir leid, Jesus, ich habe eigentlich dir die Tür verrammelt. Die Tür geht nur von innen auf. Dieser Schlüssel steckt, geh hin an die Türe, schließ sie auf, indem du ein Gebet sprichst, indem du Gott einlädst, indem du den Heiligen Geist einlädst in dein Leben. Und wir wollen jetzt noch eine Zeit der Anbetung haben, eine kurze Zeit. Und hier vorne in der ersten Reihe bitte ich die Beter hinzugehen. und komm doch einfach aus deiner Reihe raus. Wenn irgendwie Gott zu dir gesprochen hat, wenn du irgendwie spürst, doch, ich möchte hier was festmachen. Das kann auch ganz was anderes sein. Irgendwas, was dich bewegt, dann mach das. Hab den Mut, komm hier raus. Hier vorne stehen ein paar Beter, die sind da für euch. Während wir das Lied singen, während wir Gott anbeten.